Guten Morgen. Ich war vor ein paar Wochen mit meinen Kindern allein zu Hause und ich war mit irgendetwas Wichtigem in der Küche beschäftigt, als ich auf einmal das Rufen meiner zweijährigen Tochter Clara hörte aus dem Wohnzimmer. Es kam so ein Papa, helfen! Und ich möchte Kinder nicht verwöhnen. Ich habe so 2-3 Minuten gewartet und dann bin ich irgendwann ins Wohnzimmer gegangen. Es war gerade noch rechtzeitig. Clara hing so halb noch mit ihrem Oberkörper auf dem Tisch, aber hatte den Stuhl, mit dem sie auf den Tisch geklettert war, weggeschoben. Das heißt, sie hing mit den Füßen in der Luft, nur noch mit dem Oberkörper auf dem Tisch drauf. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie die Kräfte verlassen und sie wahrscheinlich mit dem Kopf auf den harten Parkettboden knallt. Sie befand sich in einer sehr misslichen Lage. Entweder es befreit sie jemand oder sie knallt auf den Boden. Ich bin reingekommen, habe sie angesehen und habe gesagt, ich verstehe nicht, warum du so dumm bist. Wie konntest du dich in so eine dämliche Situation bringen? Du hättest viel vorsichtiger sein müssen. Jetzt kannst du schön allein versuchen, wie du da wieder rauskommst. Ich bin rausgegangen, habe die Tür zugemacht und habe weitergemacht in der Küche. Manche Menschen denken, dass Gott so ist. Dass Menschen in solche Situationen geraten und dass Gott kommt und sagt, tja, das ist dein Problem, dass du da reingekommen bist. Das kannst du mal schön selber sehen, wie du da wieder rauskommst. Kannst dich melden, wenn du es geschafft hast. Aber selbst wenn die Leute so über Gott denken, dann denken sie wahrscheinlich trotzdem nicht, dass ich meine Tochter in dieser misslichen Lage gelassen hätte. Bis auf die Leute, die mich besser kennen, würden wahrscheinlich die meisten Leute dann in dem Fall denken, dass ich sogar mitfühlender und barmherziger bin als Gott. Aber das stimmt nicht. Ich habe natürlich das getan, was jeder Vater tun würde. Ich bin reingegangen, habe sie gepackt, habe sie auf ihre Füße gestellt und habe versucht, sie zu beruhigen, weil sie ganz schön aufgeregt war. Und das ist genau das, was Gott macht. Wir haben das heute Morgen schon in der Geschichte gehört, die Luca gelesen hat. Diese Menschheit hing, nachdem Gott alles gut gemacht hatte im Garten Eden. Und dann alles schiefgegangen ist, wie wir es in den letzten Wochen gehört haben, hing diese Menschheit sozusagen über dem Abgrund und konnte sich nur noch mit letzter Kraft halten. Und wir beschäftigen uns heute mit dem ersten Schritt, den Gott gemacht hat, um diese Situation zu beenden. Der erste Schritt, den Gott wieder gemacht hat, damit wir Menschen nicht länger über dem Abgrund hängen müssen. Und deshalb hat er eine neue Geschichte mit Abraham angefangen. Ich werde heute ganz oft Abraham sagen. In den Bibeln, die ihr lest, steht noch Abram. Irgendwann hat er mal so eine Zusatzsilbe bekommen. Stört euch bitte nicht daran. Abraham ist die erste Person in der Bibel, mit der die ganze Sache mit dem Glauben eigentlich überhaupt erst angefangen hat. Es gibt 3 Weltreligionen, die sich eigentlich auf Abraham berufen. Wir nennen ihn, das haben wir heute auch schon gehört, den Vater des Glaubens. Paulus stellt ihn im Neuen Testament als einen Glaubenshelden dar, der niemals gezweifelt hat. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit diesem Text, den wir heute gelesen haben und auch wie Paulus ihn darstellt, immer ziemliche Bauchschmerzen gehabt habe. Ich habe in der Vorbereitung eine geniale Predigt von Tim Keller, einem Pastor aus New York, dazu gehört und die hat mir sehr geholfen, diesen Text besser zu verstehen. Deshalb habe ich einige von seinen Gedanken in diese Predigt heute integriert. Und manche von euch denken vielleicht, dass ich ein Profi in Sachen Vertrauen und Glauben bin. Ihr denkt vielleicht, hey, der Till, der arbeitet in der Gemeinde, der hat eine theologische Ausbildung gemacht. Sein Vater war bestimmt schon Pastor und sein Uropa und sein Urgroßvater waren alle schon Pastoren, haben nie gezweifelt. Dem ist nicht so. Ich habe Zweifel und ich habe im Vergleich wahrscheinlich zu vielen von euch auch sehr viel Zeit, mich mit Zweifeln zu beschäftigen. Ja, beruflich sozusagen. Manchmal kommen Leute zu mir und erzählen mir, woran sie zweifeln, womit sie im Glauben kämpfen. Und dann denke ich, auweia, daran kann man auch noch zweifeln. Du liebe Zeit. Zweifel gehören zu unserem Leben dazu. Und das werden wir auch gleich an Abraham sehen. Vielleicht bist du neu hier und kannst mit dem Thema Glauben an Gott noch gar nicht so viel anfangen. Vielleicht sagst du, ich weiß noch gar nicht, ob es einen Gott gibt. Und wenn es ihn gibt, dann weiß ich nicht, ob er gut ist oder ob er eher so ist wie du, Till. Ob er wirklich das hält, was er verspricht. Vielleicht sagst du aber auch, es könnte schon sein, dass es einen Gott gibt. Es könnte sogar sein, dass dieser Gott gut ist. Aber ich zweifle eigentlich an mir. Ich weiß nicht, ob ich ein Leben als Christ führen könnte. Ob ich das durchhalten könnte, die ganze Zeit zu glauben. Und selbst wenn wir Christen sind, wenn wir an sich sagen, ja, ich glaube an Gott und ich vertraue auf Jesus, dann gibt es doch immer wieder Situationen, in denen wir uns fragen, meint Gott es wirklich gut mit mir? Was ist denn, wenn mein Studium nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle? Wenn meine Gesundheit nicht mitspielt? Wenn meine Beziehung oder meine Ehe in die Brüche geht? Vielleicht hast du den Eindruck, dass Gott dich zu irgendetwas rufen möchte und du fragst dich, boah, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte, so treu zu leben. Oder du bist so irgendwo dazwischen. Du bist irgendwie nicht so ganz mehr ganz ohne Gott unterwegs, aber so richtig mit ihm auch nicht. Und du weißt nicht so richtig, kann ich das wirklich durchhalten, mit diesem Gott zu leben? Kann ich wirklich ganze Sachen mit Gott machen? Und in all das, in all diese Fragen, in all diese Gedanken kommt jetzt diese Geschichte aus Genesis 15, aus 1. Mose 15. Ich lade euch ein, das mitzulesen. Ich lese uns das ganze Kapitel vor. 1. Mose Kapitel 15. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder. Und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf das ich dir dieses Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr, mein Gott, woran soll ich denn merken, dass ich es besitzen werde? Und jetzt wird es ein bisschen schräg. Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles, zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham, du sollst wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, dein Nachkommen will ich dies Land geben. Und von dem Strom Ägypten bis an den großen Strom Euphrat. Die Keniter, die Kenasiter, die Kadumiter, die Hittiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter und die Jebusiter. Und ich möchte mit euch drei Gedanken, ich glaube, dass wir drei Dinge erkennen können, daran, wie es sich so mit Glaube, mit Vertrauen und mit Zweifeln verhält. Das erste ist, Zweifel sind real. Das zweite, wie Gott mit Zweifeln umgeht. Und das dritte, wie wir das im Alltag umsetzen können. Der erste Gedanke, Zweifel sind real. Es ist ja ganz spannend, wenn wir so in diesen ersten Vers gucken. Abraham hat anscheinend Angst, denn Gott sagt zu ihm, fürchte dich nicht. Wir haben einige Kapitel ausgelassen. Die Geschichte mit Abraham fängt in Genesis 12 an. Und Abraham hat gerade seinen Neffen aus der Hand von irgendwelchen räuberischen Stämmen befreit. Und vermutlich fürchtet er sich gerade davor, dass demnächst Leute kommen und sich dafür an ihm rächen werden. Und Gott sagt ihm, ey, du brauchst keine Angst haben. Und dann bekommt er eine Offenbarung. Ja, manchmal steht in der Bibel Vision oder Gesicht. Das ist kein Traum, es ist eine Vision. Und es ist einmalig bisher in der Geschichte der Menschheit. Sowas hat es vorher, zumindest in der Bibel berichtet, noch nie gegeben. Gott sagt zu ihm, in seine Angst hinein, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Was sagt Abraham? Sagt er jetzt, oh danke Gott, jetzt ist meine Angst endlich weg und alle meine Zweifel sind verschwunden. Habe ich jetzt echt gebraucht? Sagt er nicht. Er sagt, du Gott, dieses Kind, das du mir versprochen hast. Wo? Wo bleibt denn das? Seine Antwort auf diese große Offenbarung Gottes, dass dieser allmächtige, herrliche, große Gott mit ihm spricht, ist Zweifel. Und Gott geht wieder auf ihn ein und sagt, im Endeffekt, mach dir keine Sorgen. Und dann kommt so eine wunderbare Szene, das ist so toll dargestellt, auch in der Kinderbibel, die wir vorhin gesehen haben. Gott führt ihn nach draußen und zeigt ihm die Sterne. Und wir können das gar nicht so richtig nachvollziehen. Ja? Hier ist der ganze Lichtsmog des Rhein-Main-Gebietes. Ne? Aber wenn du mal in der Wüste stehst, wo kein störendes Licht aus irgendwelchen Städten oder von Straßenlaternen oder sonst wo ist und dann diesen Sternenhimmel anschaust, den sieht Abraham. Und er sagt, so unzählbar wie diese Sterne sind, so groß sollen einmal deine Nachkommen werden. Und in diesem Moment glaubt Abraham das, was Gott sagt. Und Gott erklärt ihn aufgrund seines Glaubens für gerecht. Und dann macht Gott weiter, er verspricht ihm noch weitere Dinge. Vers 7. Ich habe dich aus Chaldea geführt und werde dir dieses Land, mit dem du jetzt bist, einmal als Besitz geben. Wow. Eine Riesennation, ein Riesenland verspricht ihm Gott. Was macht Abraham? Herr, woher soll ich denn wissen, dass ich es jemals besitzen werde? Zweifelt schon wieder. Was können wir hier über Glaube und Zweifel von Abraham lernen? Das Erste, Zweifel sind unvermeidlich. Abraham ist ein Mann des Glaubens. 2-3 Kapitel vorher hat Gott, den er gar nicht kannte, zu ihm gesprochen, hat ihm gesagt, verlasse deine Familie, pack deine Sachen ein und zieh in ein fernes Land. Und Abraham macht das. Er lebt ein Leben des Glaubens, hat seine Heimat verlassen, aber gleichzeitig hatte Zweifel. Er kriegt riesige Offenbarungen von Gott und später lacht er über das, was Gott zu ihm sagt. Er glaubt es nicht, dass er wirklich einen eigenen Sohn haben wird. Er hat eine Offenbarung in einer Art und Weise, wie wir Menschen sie wahrscheinlich später, zumindest die meisten von uns, auf dieser Erde wohl nie erleben werden. Und er ist voller Zweifel. Was denkst du, wie du dich angestellt hättest in dieser Situation? Wahrscheinlich nicht besser, oder? Aber Gott verurteilt ihn nicht dafür. Und das finde ich so krass. Abraham sagt zweimal, ich bin voller Zweifel. Aber Gott sagt niemals, wie kannst du nur zweifeln? Du böser Mensch. Und das liebe ich so an der Bibel, die ist so ausbalanciert. Sie ist voll von solchen Beispielen, dass Menschen ihre Zweifel äußern. Aber dass Gott sie niemals abweist und dafür verurteilt. Wir werden nicht ermutigt zu zweifeln, aber wir werden auch nicht verurteilt, wenn wir es tun. Zweifel sind unvermeidlich, solange wir hier auf dieser Erde leben. Und das Zweite, Zweifel hat mindestens zwei Komponenten. Und das sehen wir auch in Abraham. Die erste Ebene, die Zweifel so hat, ist dieses Du. Ja, diese Ich zweifle an dir. Vers 2 sagt Abraham, nachdem Gott ihm etwas verspricht, Herr, was willst du mir geben? Wirst du es mir wirklich geben? Es ist im Endeffekt die Frage, Gott, bist du wirklich vertrauenswürdig? Bist du wirklich gut? Kann man dir wirklich vertrauen? Kann ich dir wirklich die Kontrolle über mein Leben geben? Und der zweite Aspekt von Zweifel ist das Ich. Und das ist eine Frage, die uns ebenso bewegt manchmal. Herr, wie kann ich denn wissen, ob ich treu sein werde? Wie kann ich denn wissen, ob ich ein Leben des Glaubens leben werde? Viele Menschen haben Zweifel an Gott und an seiner Existenz und stellen sich intellektuelle Fragen über ihn. Aber viele Menschen zweifeln auch daran, ob sie persönlich ein Leben des Glaubens führen können. Sie wissen nicht, kann ich jemals diesen Glauben aufbringen, um ein Leben als Christ mit Gott zu führen? Manche Menschen haben Angst zu glauben, weil sie nicht wissen, wie Gott ist und sie nicht wissen, ob sie selber diesen Glauben aufbringen können. Also, Zweifel sind real. Aber das Zweite, und das ist viel, viel spannender, wie geht Gott mit diesen Zweifeln um? Wir sehen das in den ersten Versen, es ist fast egal, was Gott sagt und tut. Abraham entgegnet jedes Mal mit so Gegenfragen und mit zweifelnden Argumenten. Und jetzt wird es ein bisschen skurril, ich gebe das zu, sehr ungewöhnlich. Gott sagt etwas zu Abraham, nachdem Abraham wieder gefragt hat, wirst du es mir wirklich geben? Und sagt Gott zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und wir haben wahrscheinlich keine Ahnung, was das soll. Ja? Aber Abraham weiß sofort Bescheid, was Gott vorhat. Denn Abraham macht weiter, ohne dass Gott ihm irgendwas sagt. steht in Vers 10, und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Ihr müsst euch vorstellen, dass letztlich wurde so ein Gang gemacht. Ja? Links und rechts lagen quasi überall zerteilte Tiere und Fleischstücke. Ja? Schon ein bisschen merkwürdig, ne? Abraham weiß, was Gott jetzt vorhat, aber wir wissen es nicht. Abraham wusste sofort, Gott will einen Vertrag mit mir schließen. Verträge, merkt ihr schon, wurden damals ein bisschen anders geschlossen. Wir leben in einer Schriftkultur. Wenn ich in Darmstadt ein Haus baue und mit dem Baustofflieferanten verhandle, dann machen wir vielleicht mündlich ab, hey, du lieferst mir in 3 Monaten 10 Paletten Steine zu dem und dem Preis. Und 5 Monate später, also viel zu spät, kommen die Steine endlich und der Händler sagt, leider hat es länger gedauert, du musst jetzt für die Steine mehr bezahlen, als wir damals vereinbart haben. Und alle Bauexperten würden wahrscheinlich sagen, das passiert, wenn Theologen Häuser bauen. Till, du hättest das schriftlich mit dem vereinbaren müssen. Ihr hättet einen Vertrag machen müssen, dann hättest du es einklagen können und dann hätten ihm Vertragsstrafen gedroht, wenn er nicht fertig wird. Oder wenn er nicht rechtzeitig liefert oder wenn es teurer wird. Also es wäre besser gewesen, wenn ich in der Verhandlung gesagt hätte, oh großer Baustoffhändler, wie kann ich wissen, dass du mir in 3 Monaten wirklich diese Steine liefern wirst? Und der Händler hatte dann wahrscheinlich gesagt, ich weiß was, wir machen einen Vertrag und ich unterschreibe es dir. In Abrahams Kultur wurden Verträge mündlich geschlossen, aber die Folgen für einen Vertragsbruch wurden bildlich dargestellt. Und deswegen hat man Tiere genommen, sie in der Mitte zerteilt und links und rechts in so eine Gasse gelegt. Und dann ist man zwischen diesen Kadavern hindurchgelaufen und hat im Endeffekt gesagt, wenn einer von uns diesen Vertrag bricht, dann soll es uns so gehen wie diesen Tieren. Das war sehr effektiv. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Waldemar, vielleicht kannst du das mal probieren. Wenn du mit deinem nächsten Bauern einen Vertrag schließt, kannst du mal einen Kalb zerteilen und dann sagen, so soll es mir gehen, wenn die Bodenplatte nicht rechtzeitig fertig wird. Ja? Diese Art, Verträge zu schließen, diese Art der Strafandrohung war so effektiv, dass Könige es so gemacht haben, wenn sie Verträge mit Untertanen geschlossen haben. Und im hebräischen Text steht hier sogar, Gott schneidet einen Bund mit Abraham. Ja, nicht er schließt, sondern er schneidet einen Bund mit Abraham. Und dann wird es noch ein Stück erstaunlicher. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Es ist kein normaler Schlaf, der ihn hier erwischt, weil er kriegt noch was mit. Er wird zu Boden gedrückt, weil die Herrlichkeit Gottes jetzt auf die Erde kommt. Und Gott verspricht ihm noch einmal, was er tun wird. Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Freude und in gutem Alter begraben werden. Und dann passiert es, als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war. Da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hindurch. Es wird dunkel und die Herrlichkeit Gottes zieht durch diese Gasse hindurch, an deren Rand diese zerschnittenen Tiere liegen. Und dieser rauchende Ofen und die Feuerflamme sind die gleichen Worte, wie Gottes Herrlichkeit beschrieben wird, als Mose am Berg Sinai auf Gott trifft. Gott zieht durch diese Gasse und sagt damit, Abraham, wenn ich dich nicht segne, wenn ich mein Versprechen nicht halte, dann soll meine Unsterblichkeit sterblich werden. Dann möge meine Unendlichkeit endlich werden. Wenn ich dich nicht segne, Abraham, dann will ich sterben. Aber das ist noch nicht alles, was Gott tut. Gott geht selbst durch und damit geht er auf diese eine Komponente von Zweifeln ein, nämlich dem Du. Gott sagt, ich stehe ein, ich verspreche dir hoch und heilig, dass ich mein Versprechen halten werde. Ich bin vertrauenswürdig, Abraham. Er beantwortet Abraham diese Frage, kann ich dir vertrauen? Aber was ist die zweite Komponente des Zweifels? Das Ich. Kann ich denn ein Leben des Glaubens führen? Kann ich denn meinen Teil der Abmachung halten? Kann ich den Bund halten, Gott, den du jetzt mit mir schließen willst? Vielleicht geht es nur mir so, vielleicht auch dir manchmal ein bisschen. Ich schaue mir das an und sage mir eigentlich, Gott, ich habe nicht so richtig dran gezweifelt, dass du deinen Teil der Abmachung nicht erfüllen wirst. Ich glaube schon, dass du treu sein wirst. Aber was ist mit mir? Und es geht mir manchmal wirklich so, dass ich rausgehe und denke, wenn ich an die nächsten x Jahre meines Lebens gucke, dass ich so denke, Gott, ich weiß nicht, ob ich mein Leben lang nach diesen tollen Prinzipien, die du versprichst und die du verheißt und die du uns rätst, ob ich da noch leben kann. Ich habe manchmal Angst, dass ich dich enttäusche und dass ich mich enttäusche. Unser Problem ist nicht nur, dass wir manchmal an Gott zweifeln, sondern auch an uns. Und deshalb passiert noch eine zweite Sache. Vers 18. Die Herrlichkeit Gottes zieht durch diese Gasse hindurch. Und was passiert dann? Der Bund ist geschlossen. Er ist fertig. Nachdem Gott alleine durch diese Gasse hindurchgezogen ist, ist der Bund besiegelt. Ist der Vertrag besiegelt. Die erste erstaunliche Sache ist, dass Gott überhaupt durch diese Gasse durchzieht. Und die zweite ist, vielleicht noch fast erstaunlicher, dass Abraham nicht durchzieht. Wisst ihr, wenn ein König damals so einen Vertrag gemacht hat, dann ist er manchmal auch mit dem Untertan durch diese Gasse gegangen. Meistens hat er seinen Untertan alleine durchgeschickt, hat gesagt, oh, ich bin der König, wenn du den Vertrag brichst, dann soll es dir so gehen. Mich interessiert das nicht. Wenn er besonders nett war, dann ist er manchmal mit dem Untertan da durchgegangen. Aber das hier ist in der Geschichte der einzige Bund, den wir kennen, bei dem der König alleine durchgeht. Was bedeutet das? Gott sagt, Abraham, ich werde dich segnen. Wenn ich versage, zahle ich die Strafe dafür. Ich bin verantwortlich für meinen Teil. Aber ich bin auch verantwortlich und zahle die Strafe, wenn du den Bund brichst. Wenn du versagst, trage ich die Konsequenzen dafür. Und wisst ihr was, Abraham hatte keine Ahnung, wie groß diese Konsequenzen waren. Aber einige Jahrhunderte später kam wieder eine Dunkelheit, mitten am Tag über die Erde. Markus berichtet davon, dass sie gegen Mittag losging. Und diese Dunkelheit fiel auf Golgatha. Sie fiel auf das Kreuz. Und was passierte an diesem Kreuz? Was passierte Jesus? Als Jesus sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was passierte da mit ihm? Jesaja schreibt über diesen Moment. Da steht in Jesaja 53, Vers 8, er wurde weggeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Er wurde weggeschnitten, er wurde abgeschnitten. So wie diese Tiere zerschnitten wurden, wurde Jesus abgeschnitten aus dem Lande der Lebendigen. Es war die Sprache aus diesem Bund, aus diesem Vertrag. Es war die Strafandrohung, die hier vorkommt. Gott sagt, ich will einen Bund mit dir, Abraham. Und mein Versagen wird nicht dazu führen, dass ich dich nicht segne. Und dein Versagen wird auch nicht dazu führen, dass ich dich nicht segne. Was bedeutet das für uns? Wie gehen wir damit im Alltag um? Ich bin ein ziemlich mieser Seemann. Obwohl ich am Meer aufgewachsen bin, das ist übrigens ein Anker, vielleicht schon mal gesehen, ja? Obwohl ich am Meer aufgewachsen bin, hat es 33 Jahre gedauert, bis ich das erste Mal auf einem Segelboot gefahren bin. Und ich glaube, wenn ich alleine aus dem Boot wäre und lenken würde und ankern wollte, dann würde ich wahrscheinlich den Anker nehmen, würde ihn 10 Meter nach unten lassen, würde denken, oh, das reicht wahrscheinlich jetzt. Ich gehe jetzt schlafen und nach 8 Stunden würde ich mich ziemlich wundern, dass ich mich auf einmal 50 oder 60 Kilometer weiter westlich befinden würde, irgendwo draußen auf dem Meer. Alle, die sich besser mit Booten auskennen, und ich habe mir das von meinem Nachbarn, der Kapitän ist, nochmal erklären lassen, würden wissen, dass so ein Anker Bodenkontakt haben muss, damit er wirklich hält. Es gibt ein paar Verse im Neuen Testament, wo über Abraham geschrieben wird. Und da schreibt der Autor des Hebräerbriefes über Abraham. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage, dass er ihn segnen wird, und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben diese Hoffnung, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist, dass er Sieger ist, dass er lebt, dass er hier ist. Diese Hoffnung, sagt der Autor des Hebräerbriefs, ist für uns ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. also dem Ort, wo Gott ist. Es gibt mindestens zwei Gruppen hier in diesem Raum und wahrscheinlich noch eine dritte, die nicht genau weiß, ob sie zur ersten oder zur zweiten gehört. Es gibt eine Gruppe, die wahrscheinlich noch nicht verbindlich gesagt hat, ich möchte mit Jesus Christus leben. Ich möchte ganz persönlich für mich in Anspruch nehmen, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Ich will für mich persönlich in Anspruch nehmen, dass er die Strafe für meine Sünden getragen hat. Manche von euch, ihr seid voller Fragen, voller Zweifel. Und ich verstehe das. Aber manche Fragen und Zweifel werden immer bleiben. Aber das Evangelium unterscheidet sich in einem ganz bestimmten Punkt von allen anderen Religionen. Auch wenn man seine eigene Religion aufmacht, das ist egal. Jede andere Religion sagt im Endeffekt, du musst auch durch diese Gasse gehen. Du musst auch dein Versprechen halten. Es gibt etwas, das du tun musst, damit dieser Gott dich segnen kann. Und du musst deinen Anker in deinen eigenen Taten, in deinen eigenen Leistungen festmachen. Aber das Frustrierende daran ist, wir werden versagen. Wir werden diesen Bund brechen. Selbst wenn es keine andere Religion ist, sondern dass man sagt, ey, der Anker meines Lebens hängt in meiner Karriere, in meiner Freiheit, in meinem Ruf, in meiner Familie, in meinem Geld. Es wird irgendwann der Moment kommen, wo dieser Anker nicht mehr fest genug hält, wo den Sturm des Lebens nicht mehr standhält. Unser Anker hängt immer an irgendetwas. Aber solange es nicht Gott ist und seine Treue zu uns, dann wird dieser Anker die Stürme des Lebens nicht überstehen. Gott sagt, ich möchte dein Schild sein. Ich möchte dich beschützen. Ich möchte der feste Anker in deinem Leben sein. Er lädt dich dazu ein, diese Entscheidung zu treffen. Und du kannst voller Zweifel sein. Ich fand das so cool, wie der Samuel sich gerade in diese Hängematte reingelegt hat. Wir können manchmal voller Zweifel sein, intellektueller Zweifel, psychologischer Unsicherheit, dass diese Hängematte wirklich halten wird. Sie hält viel mehr aus. Sie hätte sogar Jürgen ausgehalten. Der hatte sich nämlich auch gemeldet. Und Samuel hätte auch voller psychologischer Unsicherheit sein können, ob diese Hängematte hält. Aber er hat das in Anspruch genommen. Er hat vertraut, indem er sich reingesetzt hat. Und es hält. Und seine psychologische Unsicherheit hatte nichts damit zu tun, wie viel diese Hängematte wirklich aushält. Die hätte das locker ausgehalten. Ich könnte mir unsicher sein, ich hätte mein Schlauchboot mit diesem Anker befestigen und ich könnte ganz unsicher sein, ob dieser Anker wirklich hält. Er würde mich trotzdem halten. Es kommt nämlich nicht auf die Stärke meines Glaubens an, sondern es kommt auf das Objekt an, auf das ich vertraue. Dieser Anker würde ein 10-Tonnen-Boot aushalten. Da würden meine 75 Kilo nichts ausmachen. Jetzt zu uns Christen. Christ wird man, im übertragenen Sinne würde ich mal sagen, wenn man sagt, ich habe meinen Anker bisher in meine eigenen Leistungen, in meine eigenen Taten, in meine Freiheit, in meinen Ruf oder sonst irgendetwas gesetzt. Aber jetzt möchte ich meinen Anker in Jesus Christus und das, was er für mich getan hat, setzen. Aber manchmal trifft dieser Anker den Boden, aber er gräbt sich nicht so richtig tief ein. Und dann kann es sein, dass das Schiff weiterfährt und der Anker springt so ein bisschen über den Boden immer weiter drüber. Du bist zwar Christ, aber du merkst irgendwie so, boah, so richtig tief erfasst in den inneren Schichten meiner Seele, meines Bewusstseins hat es noch nicht, ist es noch nicht. Und ich kenne das und ich erlebe das selber manchmal. Wir begreifen das in unserem Kopf, aber nicht in den tieferen Schichten unseres Lebens. Der Anker hat am Boden aufgeschlagen, aber er springt noch über den Sand. Und ein Teil unserer Sorgen, unserer Ängste, unserer Nöte, die resultieren genau daraus. Wie kann das gelingen, dass sich dieser Anker richtig tief in den Sand eingräbt? Dass er so richtig irgendwann so in den Boden reingeht und so fest ist, dass er einen 10-Tonnen-Zug aushalten würde? Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wo du gerade stehst. Ich habe das genannt, das erste. Bete um Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Bewegt es dich, was Jesus Christus in der Dunkelheit, die über dieses Kreuz kam, für dich erlitten hat? Bewegt es deine Gefühle? Ein ganz großes Werk, eine ganz große Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns immer wieder die Augen zu öffnen für das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Dass er abgeschnitten wurde aus dem Land der Lebendigen. Und wir laden dich herzlich ein, wenn du sagst, ich möchte das mehr erfassen, dass wir für dich beten und dafür beten, dass Gott dich mit seinem Geist füllt und dir die Augen aufmacht für das, was Jesus Christus an diesem Kreuz für dich getan hat. Und dass du weißt, es kommt nicht auf die Stärke meines Vertrauens an, sondern kommt auf die Stärke von dem an, was Jesus an diesem Kreuz für mich vollbracht hat. Das Zweite, mach dir immer wieder klar, Gottes Versprechen, Gottes Treue ist größer als deine Hingabe und deine Treue. Er steht für das ein, wo wir versagen. Gottes Treue zu deiner Familie ist größer als deine Treue. Gottes Hingabe an deine Gemeinde ist größer als deine Hingabe. Gottes Treue bezüglich deinem Wachstum im Glauben ist größer als deine Hingabe und deine Treue. Mach dir immer wieder klar, Gottes Versprechen, Gottes Treue ist wesentlich größer als meine. Das Dritte habe ich genannt, steh auf. Vielleicht bist du zurückgefallen in irgendeine alte Gewohnheit. Geiz, Pornografie, Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit. Vielleicht hast du irgendeine Beziehung oder deine Ehe in den Sand gesetzt. Gott hat sich zerschneiden lassen für das, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Wie kannst du deinen Anker tiefer setzen? Steh auf und geh weiter mit Jesus. Steh auf. Aufstehen ist ein Bekenntnis dafür, dass Gott dich nicht aufgegeben hat. Er hat immer noch einen Plan für dich und er will dich segnen. Und das erklärst du und bekennst du, indem du sagst, ja, ich gehe weiter mit diesem treuen Gott durch dieses Leben. Und das Vierte, wenn du mit Nöten und Sorgen kämpfst, schau auf Gott. Er ist treu. Er sagt, ich will dich segnen. Und dieses Versprechen, das an Abraham gegeben worden ist, das gilt durch Jesus Christus auch uns. Dass Gott uns segnen will, dass er einen Plan für unser Leben hat. Und Gott sagt, ich werde die Vertragsstrafe tragen, wenn du versagst. Ich werde dich segnen. Und es wird nichts im Wege stehen, egal ob ich versage oder du versagst. Wir singen gleich zusammen das Lied Groß, Groß, Groß. Und ich lade uns ein, dass wir noch einige Momente still sind, auf die ersten Takte des Liedes hören und das dann auch als einen Ausdruck unseres Bekenntnisses sehen. Und ich finde, diese Geschichte von Abraham, diese Geschichte von diesem Bundesschluss, die macht es nochmal so sehr klar. Es kommt beim Vertrauen und Glauben nicht auf unsere Leistung an. Es kommt nicht darauf an, dass wir einen besonders starken Glauben haben oder besonders viel Kraft aufbringen, um zu glauben. Sondern wir können an Abraham sehen und später an dem, was an diesem Kreuz geschehen ist. Vertrauen entsteht nicht aus uns heraus. Vertrauen entsteht aus dem, was für uns getan wurde. Es kommt nicht auf die Stärke unseres Glaubens an, sondern es kommt auf die Stärke des Objektes an, an das wir glauben. Ich würde gerne mit uns beten und lass uns dann aufstehen und das Lied singen.